Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Probleme anpacken, Krisen beenden und Lösungen präsentieren. Das erwarten die Bürger von ihren Politikern. Kompetenz und Handlungsfähigkeit stärken das Vertrauen in eine Regierung. Und so ist der heutige Tag für den Kanzler und seine Ampelregierung eine echte Herausforderung. Gilt es doch im hohen Norden, die Existenz einer ganzen Branche zu retten. Die Meierwerft ist im Emsland ein enormer Wirtschaftsfaktor. Mehr als 3000 Beschäftigte arbeiten am Standort Papenburg. Insgesamt hängen rund 18.000 Stellen in der Region direkt oder indirekt von der Werft ab. Zuletzt jedoch drohte die Meierwerft zu kentern. Doch jetzt kam der Kanzler an Deck und verkündete vor der Belegschaft in Papenburg, dass es weitergeht mit der Werft. Thomas Stahlberg.
Der Kanzler kam mit dem Hubschrauber aus Berlin, landete auf dem kleinen Sportplatz in Papenburg und ließ sich dann mit dem Auto auf die Werft fahren. Vorbei ging's an dem jüngst ausgedockten Kreuzfahrtriesen Disney Treasure, der wie bestellt vor Werfttor 1 lag. In der Halle 4 waren alle Stühle belegt. Mehr als 3000 Mitarbeitende lauschten der wichtigsten Nachricht des Kanzlers.
Ich bin deshalb heute aus Berlin hierher gekommen, um zu sagen, wir lassen euch mit euren Sorgen nicht alleine.
Olaf Scholz nannte die Werft systemrelevant, ein Kronjuwel.
Die Auftragsbücher sind randvoll. Die Qualität, die hier abgeliefert wird, sucht weltweit ihresgleichen. Die Schiffe sind Aushängeschilder für das Beste, was Made in Germany ausmacht. Ihr seid der Stolz einer ganzen Region.
Scholz sagte nicht, dass die Werft gerettet ist. Das hatten sich zwar viele Werftarbeiter erhofft, aber das konnte er gar nicht sagen, weil Bundestag und Landtag noch zustimmen müssen. Klar ist, Bund und Land Niedersachsen übernehmen nicht nur Bürgschaften in Höhe von jeweils 900 Millionen Euro, sondern steigen mit insgesamt 400 Millionen Euro auch direkt ein, übernehmen bis zu 90% der Werftanteile. Aus dem Familienunternehmen wird ein Staatskonzern, zumindest befristet bis 2027.
Wenn jetzt für eine gewisse Zeit der Bund und auch das Land hier einsteigen, dann machen sie das nicht, um immer Partner zu bleiben. Wir sind keine Schiffbauer, sondern um die Grundlage für eine gute Zukunft auf privatwirtschaftlicher Basis zu legen. Das ist uns mit Einstieg und Wiederausstieg ja auch anderswo schon gelungen. Ich erinnere nur an die Lufthansa und TUI zum Beispiel.
Scholz erntete großen Applaus hier von den 3000 Mitarbeitenden, schaute sich danach noch den aktuellen Neubau in der Nebenhalle an, die Azuka 3, die Werft gerade für Japan baut. Gewerkschaft, Betriebsrat und Werftspitze nannten den Besuch des Bundeskanzlers heute einen historischen Tag, einen Neuanfang für die Werft. Werftsanierer Ralf Schmitz sagte, er wolle Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Weil zeigen, dass sie ein gutes Investment gemacht haben. Stefan Weil sprach dann auch von der wichtigsten Betriebsversammlung in der Werftgeschichte.
Ich empfinde den Besuch des Bundeskanzlers hier in Papenburg als einen Durchbruch unserer Anstrengungen in den letzten Monaten. Wir sind hier auf der größten deutschen Werft. Wir reden ein Unternehmen, das direkt und indirekt mehr als 17.000 Arbeitsplätze repräsentiert. Und wir reden über ein Unternehmen, das mehr als 11 Milliarden Euro in den Auftragsbüchern hat.
Ein bisschen Hausaufgaben gilt es noch zu machen. Es geht um die Höhe von Bankzinsen, um die genaue Höhe der Teilhabe von Land und Bund und darum, aus der Meierwerft eine europäische Holding zu machen. Die vielen Mitarbeitenden gingen jedenfalls mit dem Gefühl wieder an die Arbeit, hier heute etwas Großes erlebt zu haben.
Erstens, dass wir vom Bundeskanzler so einen Zuspruch bekommen und auch nochmal die Betonung darauf, dass wir echt gute Qualität abliefern und dass es denen anscheinend auch bewusst ist.
Erstmal eine Aussicht wieder. Erstmal wieder eine Perspektive.
Oh, hundertprozentig. Hat gefallen, ja. Ja, Hoffnung macht's erstmal. Oh, ist in trockenen Tüchern, hoffe ich.
Ich denke wohl, ja, dass das dann die Rettung war.
Bundestag und Landtag müssen noch zustimmen. Das soll Anfang September geschehen. Das Engagement des Staates soll befristet sein bis 2027. Die Familie hat auch ein Rückkaufrecht. Aber ob sie wirklich 400 Millionen Euro auftreiben kann oder sich alternativ ein privater Investor finden lässt, das steht noch in den Sternen.
Thomas Stahlberg. Der Kanzler also in Papenburg. In Berlin indes sind die meisten Minister inzwischen zurück an ihrem Schreibtisch. Doch inhaltlich gibt es nur wenig Neuigkeiten zu vermelden aus Berlin. Die Schlagzeilen werden geprägt vom Dauerstreit der drei Koalitionsparteien. Fast täglich neue Wortmeldungen und Appelle zur Geschlossenheit. Doch der Vorrat an politischen Gemeinsamkeiten am Kabinettstisch scheint vorerst aufgebraucht. Gudula Geuter.
An sich will Saskia Esken am Morgen im Deutschlandfunk Gutes über die Koalition sagen. Auch sie gesteht aber zu.
Der Streit ist natürlich schwer erträglich.
Dabei könne man doch gerade jetzt ein Zeichen der Stabilität geben, wo man sich auf den Haushalt geeinigt habe.
Es ist wichtig für viele Projekte auch in Deutschland, für viele, die in Deutschland sich was vorgenommen haben fürs nächste Jahr, dass der Haushalt steht und dass er jetzt auch konkret im Detail gestaltet wird. Das macht ja immer noch das Parlament.
Das gelte es jetzt umzusetzen. Robert Habeck sieht es weniger positiv. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister kritisierte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe die seines Erachtens ungewöhnlich hohe Deckungslücke im Haushaltsentwurf. Und er kritisierte, dass Teile der Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit in der Sommerpause öffentlich wurden. Die Kritik gilt damit indirekt Finanzminister Christian Lindner. Zitat: So ein Vorgehen führt immer dazu, dass jemand das Gesicht verlieren könnte oder seine Interpretation zurücknehmen muss. Zitat Ende. Gleichzeitig warnte Habeck angesichts der aktuellen Diskussionen um die Ampel, ein leichtfertiges Spiel mit Neuwahl verbiete sich. Auch Saskia Esken betonte, am Ende sei die Koalition nicht.
Nein, weil wir noch wichtige Projekte vor uns haben und wichtige Projekte auch in diesem Haushalt verankert haben.
Ähnlich am Dienstagabend Kanzler Olaf Scholz, ähnlich für die FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, ähnlich neben anderen Grünen gestern früh im Deutschlandfunk Katharina Dröge, die Co-Fraktionsvorsitzende. Und doch gab es da das Diktum ihres Co-Parteichefs Omid Nuripur von der Übergangskoalition und Übergangsregierung. Robert Habeck interpretiert es so, Nuripur habe über die Zeit nach Ende der Ära Angela Merkel gesprochen, die sei zu Ende gegangen, die neue Ära noch nicht da. Katharina Dröge hatte gestern betont, man wolle gut in der Ampel zusammenarbeiten.
Aber es ist vor allen Dingen auch ein Anspruch an künftige Regierungen. Wir Grünen haben Regierungen bislang immer sehr stark daran gemessen, funktioniert das Ganze inhaltlich. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber wir werden die Anforderungen auch an alle künftigen Regierungen stellen, an denen wir uns beteiligen, dass es ein gutes, gemeinsames, verlässliches und verbindliches Zusammenarbeiten gibt.
Heute legte sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung nach, unter diesen Voraussetzungen seien auch Bündnisse mit der CDU möglich. Dafür müssen wir offen sein, sagte sie. Schließlich müsse sich bei der Wahl erst einmal zeigen, wie sich überhaupt eine Mehrheit bilden lasse. Natürlich kann man nichts ausschließen, betont gegenüber der SZ auch Omid Nuripur, schon weil Dreierkonstellationen wahrscheinlicher würden. Er hatte schon zuvor in dem Interview, in dem das Wort vom Übergang fiel, klargemacht, dass auch eine Neuauflage der Ampel nicht ausgeschlossen sei. Jetzt betonte er für jede Konstellation, jeder müsse bereit sein, die übernommene Verantwortung auch auf Dauer zu tragen und getroffene Entscheidungen nicht ständig aufzumachen. Katharina Dröge hatte in ihre Kritik gestern auch den Kanzler eingeschlossen. Dass es fair zugehe, müsse auch durch Führung sichergestellt werden. Also Olaf Scholz?
Der ist da auch in der Verantwortung.
Dessen Co-Parteichefin Esken nahm ihn am Morgen in Schutz.
Das ist kaum zu verhindern, wenn Kolleginnen und Kollegen in der Koalition glauben, über die Öffentlichkeit Themen austragen zu müssen. Das ist nicht verboten. Es schadet uns allen. Deswegen muss man sich auch immer wieder fragen, welchem Ziel das eigentlich dient. Aber es ist nicht zu verbieten, es ist nicht zu beenden.
Appelle zu besserer Zusammenarbeit seien wohl feil. Sie verstehe, dass da manchen der Glaube fehle, aber es müsse besser werden.
Gudula Geuter. Der Dauerstreit der Ampel macht den Wahlkämpfern der drei Berliner Koalitionsparteien in Sachsen und Thüringen derzeit die Arbeit schwer. In 10 Tagen wird in beiden Bundesländern neu gewählt und in den Umfragen droht SPD, FDP und Grünen ein Absturz. Nun gibt es neue Zahlen. Lothar Lenz.
In Sachsen sieht Infratest DIMAP die CDU bei 31% und damit knapp vor der AfD mit 30%. Die Grünen kommen auf 6, die SPD auf 7%. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht in Sachsen 14% und wird damit drittstärkste Kraft im Landtag. Linke und FDP schaffen es wohl nicht über die 5%-Marke. Damit könnte es im Dresdner Landesparlament zu einer Patt-Situation kommen, denn die jetzigen Regierungsparteien CDU, Grüne und SPD werden nach der Umfrage genauso stark wie AfD und BSW zusammen. In Thüringen büßt die Linke des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow fast 2/3 ihres Stimmenanteils von vor 5 Jahren ein. Sie kommt am Sonntag auf 13%. Die AfD wird mit 30% der Wählerstimmen mit Abstand stärkste Fraktion im Erfurter Landtag und erstmals in Deutschland die stärkste Kraft überhaupt bei einer Landtagswahl. Die CDU bleibt mit 23% deutlich auf Abstand, die SPD kommt auf 7, das Bündnis Sahra Wagenknecht auf 17%. Die Grünen und die FDP schaffen den erneuten Einzug in den Erfurter Landtag nicht. Für eine Regierungsbildung in Thüringen heißt das, dass die AfD einen Koalitionspartner finden müsste oder dass CDU und SPD mit dem BSW ein Mehrheitsbündnis schließen müssten.
Lothar Lenz. Schwierige Zeiten also für die Ampelpartei, nicht nur in Sachsen und Thüringen. Auch im Bund liegt bekanntlich der Haussegen gewaltig schief. Und das liegt auch am weiter wachsenden Spardruck. Im Falschen um den neuen Haushalt versuchte jedes Ministerium für sein Ressort die notwendigen Milliarden zu ergattern. Am Ende gab es nur wenige Gewinner und einige Verlierer. Dazu gehört das Entwicklungsministerium von Svenja Schulze. Derzeit ist die SPD-Politikerin in Pakistan unterwegs. Markus Sambale.
Svenja Schulze ist im schwülheißen pakistanischen Sommer angereist, steht jetzt hier in Rawalpindi, etwas südlich der Hauptstadt Islamabad, in einer großen Produktionshalle. Neonlicht, Deckenventilatoren und hunderte Arbeiter an Nähmaschinen und Zuschneidetischen. Koinur Textile Mills heißt die Firma. Was hier genäht und verpackt wird an Bettwäsche, Kopfkissen, Bezügen und Tüchern, das landet schon bald in Deutschland, bei Tchibo oder Aldi. Während in anderen Fabriken Ausbeutung, Billiglöhne und Umweltsünden immer noch an der Tagesordnung sind, werden der deutschen Ministerin hier stolz die Fortschritte präsentiert.
Ja, das ist ein Vorzeigeunternehmen, aber das zeigt ja hier, es ist möglich unter den Rahmenbedingungen, die hier in Pakistan herrschen.
Schulze kämpft in diesen Tagen aber nicht nur gegen die Ausbeutung von Arbeitern in ärmeren Ländern, sondern auch gegen die Skepsis, die deutscher Entwicklungspolitik entgegenschlägt. Dabei geht es nicht nur um die aufgeregt diskutierte Förderung von Radwegen in Peru. Auch aus der eigenen Ampelkoalition bekommt die SPD-Ministerin Steine in den Weg gelegt. Selbst aus Reihen der Grünen. So plädierte Wirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich vor Unternehmern dafür, das deutsche Lieferkettengesetz vorübergehend auszusetzen, bis eine ähnliche EU-Regelung umgesetzt ist. Ministerin Schulze hält dagegen.
Das ist ein Gesetz, was beschlossen wurde. Das ist geltendes Recht.
Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, in der gesamten Produktion auf Menschenrechte und Umweltstandards zu achten. Die Entwicklungsministerin schlägt den Bogen von Berlin nach Islamabad.
Man sieht hier in Pakistan ja, was für eine wichtige Rolle das spielt. Und es kann uns nicht egal sein, und es ist niemandem in der Regierung egal, ob eben Kinderarbeit in unseren Produkten ist, ob die Umwelt zerstört wird, ob Menschenrechte eingehalten werden, ob die Leute fair bezahlt werden.
Daheim in Berlin, 5000 Kilometer entfernt, da gehörte Schulze bei den jüngsten Haushaltsverhandlungen zu den Verliererinnen. Ihr Etat fürs kommende Jahr soll um knapp 1 Milliarde gekürzt werden. Und die FDP-Fraktion brachte sogar die Auflösung des ganzen Ministeriums ins Spiel. FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke betont, dass es ihm dabei gar nicht um die aktuelle Arbeit seiner Koalitionskollegin Schulze geht. Er spricht von einem mittelfristigen Vorschlag, um Entwicklungszusammenarbeit effizienter zu machen.
Brauche ich dafür ein eigenes Ministerium mit eigenen Verwaltungsabteilungen, eigener Zentralabteilung und so weiter? Und da sag ich nein.
Es ist keine neue FDP-Position, aber die Diskussion kam für Schulze zur Unzeit. Sie macht klar, ein eigenes Entwicklungsministerium sei unbedingt notwendig.
Wir müssen das, was uns wichtig ist, unsere Werte, auch auf der internationalen Ebene vertreten. Und dafür braucht es Leute mit Kompetenz und dafür braucht es auch die Vertretung. Das kann nicht alles in einem Wirtschaft, in einem Außenministerium oder in einem Finanzministerium einfach angedockt werden.
Svenja Schulze wird einen langen Atem brauchen. Im Kampf gegen Ausbeutung in Textilfabriken hier in Pakistan, aber auch im Kampf in eigener Sache für eine starke deutsche Entwicklungspolitik.
Markus Sambale. Alkohol am Steuer. Es gibt klare Grenzwerte, ab wann man sich nicht mehr hinter das Steuer setzen sollte. Bei Cannabis war bislang die Rechtslage nicht abschließend geklärt. Nun ist Kiffen teilweise legal. Es braucht neue Bestimmungen. Sie gelten ab heute. Luca Deutschländer.
3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Das ist von nun an der Grenzwert, um als noch fahrtüchtig zu gelten. Experten zufolge entspricht das in etwa 0,2 Promille Alkohol. Vorgeschlagen hat den Wert eine Kommission im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums. Der Grenzwert ist Teil des neuen Gesetzes, das Bundestag und Bundesrat schon vor einigen Wochen durchgewunken hatten. Es tritt nun endgültig in Kraft. Deutlich strengere Regeln greifen für Fahranfänger und Erwachsene unter 21. Für sie gilt auch mit dem neuen Gesetz ein komplettes Cannabisverbot am Steuer. Kiffen und Alkohol trinken ist ebenfalls verboten und das für alle. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Strafen bis zu 1.000 €, Fahrverbot inklusive.
In der kommenden Nacht, in den frühen Morgenstunden unserer Zeit, der Höhepunkt der bislang perfekt inszenierten Krönungsmesse für Kamala Harris. Die frisch gekürte Präsidentschaftskandidatin wird zu den Delegierten des Parteitages der Demokraten sprechen. Der Schlusspunkt der viertägigen Politshow in Chicago. Doris Simon, Sie verfolgen vor Ort den Parteitag für uns. Schon vor der Harris-Rede gab es ja viele prominente Gastredner zuletzt und auch den Auftritt von Vizekandidat Tim Walz. Hat er die Delegierten von den Stühlen gerissen?
Das hat er wirklich im Sinne des Wortes. Er hat sich dort in Chicago, also hier in Chicago, präsentiert als der Mensch von nebenan, als Football-Coach, Lehrer, Mann aus kleinen Verhältnissen mit gesundem Menschenverstand und immer wieder das Thema dieses Wahlkampfs wiederholt. Wir sind für euch, wir kämpfen für euch, für die Mittelschicht, für das arbeitende Amerika. Wie gesagt, tosenden Beifall. Er hat es auch geschafft, den Kontrast, den auch Kamala Harris und andere Redner immer wieder betonen, noch einmal hervorzuheben. Wir kämpfen für euch, scharfer Kontrast zu Donald Trump, der interessiert sich nur für sich und seine Milliardärsfreunde, so auch Tim Walz. Er hat es auch geschafft und es gab dann doch öfter Tränen, konnte man sehen in den Einblendungen aus dem Publikum. Ich war ganz oben auf der Bühne und konnte es natürlich nicht direkt sehen. Persönliches, Rührendes mit den Zielen des Wahlkampfs zu verbinden, eben dem Motto Freiheit, aber Freiheit in der Definition der Demokraten, Freiheit selbst über sein Leben zu bestimmen. Und er hat viele Begriffe aus dem Sport verwendet, weil er ja American Football Trainer war. Das ist hier sehr populär und hat gesagt, wir sind im letzten Viertel, wir liegen hinten, aber wir sind in der Offensive und wir haben das richtige Team. Und dann hat er, wie so häufig gesagt, wir sind die Underdogs, haut jetzt rein, schlafen können wir, wenn wir tot sind, aber nicht vorm Wahltag.
Soweit Tim Walz und in wenigen Stunden dann der Höhepunkt, die Rede von Kamala Harris. Was erwarten die Delegierten von ihrer Kandidatin? Eine weitere Motivationsrede wie Tim Walz oder diesmal auch politische Inhalte?
Beides aber mehr natürlich auf Motivation und noch einmal Selbstdarstellung, weil bei diesem Parteitag die Hoffnung ja ist, und wahrscheinlich stimmt sie auch, dass viele Menschen zuschauen, die nicht unbedingt demokratische Wähler sind. Kamala Harris, so viel ist jetzt schon rausgesickert, wird versuchen, Freude, Optimismus, Patriotismus in demokratischer Sichtweise in den Mittelpunkt zu stellen, eben auch da den Kontrast herzustellen zu Donald Trump. Sie setzt darauf, dass dieser zukunftsgewandte Ansatz besser ankommt, dass die Amerikaner genug haben von Düsternis, von Negativen, von Trump. Sie wird ihre Vision, wie sie das Land sieht, ihre Vorschläge verbinden, wahrscheinlich auch wieder mit eben diesem Patriotismus. Sie hat immer wieder gesprochen von dem Versprechen von Amerika, dass man etwas schaffen kann in diesem Land, wenn man es will. Und das ist natürlich auch der Versuch, denjenigen entgegenzuwirken beim politischen Gegner, die sagen, diese Frau ist eine linke Radikale von der Westküste, die sich nicht für die USA interessiert. Und man hat das auch bei diesem Parteitag immer wieder gesehen, die USA, USA-Rufe, die Betonung des Patriotismus, aber eines Patriotismus von Freiheiten für jedermann, wo Menschen selber ihr Leben bestimmen können. Da geht es nicht um die Freiheit, wie viel Waffen man haben kann, sondern eben die Freiheit, dass man sicher und dass Kinder sicher leben können in der Schule vor Schulmassakern, vor Amokschützen zum Beispiel und dass Menschen selber entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen.
Vielen Dank für diese Eindrücke, diese Einschätzungen vom Parteitag der Demokraten in Chicago, Doris Simon. Trotz aller internationalen Bemühungen und dem Druck aus Washington hängt die Vereinbarung einer Waffenruhe für den Gazastreifen weiter an einem seidenen Faden. Das Leiden und das Sterben der Familien im Kriegsgebiet geht unterdessen weiter. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Armee hat ihre Operationen im Süden des Küstengebiets ausgeweitet und erneut Evakuierungsanordnungen erlassen. Allein in den vergangenen rund 3 Wochen waren von solchen Anordnungen rund 250.000 Menschen betroffen, erklärten die Vereinten Nationen. Und sie warnten, dass der jüngste Erlass dazu führe, dass palästinensische Flüchtlinge schlechteren Zugang zu Wasserversorgung hätten. Die Bemühungen um eine Waffenruhe stocken. US-Präsident Biden drängte in einem Telefonat mit Israels Regierungschef Netanyahu auf Fortschritte. Biden habe die Dringlichkeit eines Abkommens betont, erklärte das Weiße Haus. Israels Premier Netanyahu wird vorgeworfen, den Abschluss einer Vereinbarung mit der Hamas zu behindern, weil er darauf besteht, dass israelische Truppen auch im Falle eines Abkommens an strategisch wichtigen Orten des Gazastreifens verbleiben. Die Hamas verlangt einen vollständigen Abzug. Ein Ende der Kämpfe in Gaza wird auch als Möglichkeit gesehen, eine weitere Eskalation zwischen Israel auf der einen und dem Iran und seinen Verbündeten wie der libanesischen Hisbollah-Miliz auf der anderen Seite zu verhindern. Die USA haben Israel im Falle eines größeren Angriffs Unterstützung zugesagt. Ein zweiter US-Flugzeugträger ist mittlerweile in der Region eingetroffen. An Israels Nordgrenze zum Libanon kommt es weiter zu gegenseitigem Beschuss mit der Hisbollah. Die israelische Luftwaffe griff erneut Ziele im Libanon an, als Reaktion auf einen Raketenangriff der Hisbollah gestern.
Tim Aßmann. Seit vielen Wochen appelliert der UN-Sicherheitsrat an alle Kriegsparteien, die Kämpfe zu beenden und spricht von einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen. Jetzt droht der Ausbruch von Seuchen. In New York erneut Beratungen. Martin Ganselmeier.
Ein Waffenstillstand im Gazastreifen ist zum Greifen nah, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Eine entsprechende Vereinbarung sei nun in Sicht. Nachdem die israelische Regierung dem Biden-Plan zugestimmt habe, müssten nun alle Mitglieder im UN-Sicherheitsrat den Druck auf die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas erhöhen, damit auch diese das Abkommen akzeptiert. Alle Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sollten außerdem ihren Einfluss geltend machen, damit andere Akteure im Nahen Osten wie Iran die Lage nicht weiter eskalieren und ein Abkommen verhindern. Der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess Thor Wennesland warnte, ohne sofortigen Waffenstillstand werde sich das Poliovirus weiter ausbreiten. Es gebe bereits den ersten Poliofall im Gazastreifen seit 25 Jahren. Die katastrophalen hygienischen Verhältnisse seien vor allem für ungeimpfte Kinder eine große Gefahr. Der neue israelische UN-Botschafter Danny Danon sagte, seine Regierung sei bereit, Polioimpfungen zu ermöglichen. Dazu kooperiere Israel mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF.
Martin Ganselmeier. Viktor Orban tickt bekanntlich anders als seine Amtskollegen in Brüssel. Als einziger Regierungschef in der EU pflegt der Ungar weiter enge Beziehungen zu Moskau. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt Orban ab. Flüchtlinge haben es schwer, Aufnahme zu finden. Nun gibt es in Budapest ein neues Dekret. Das hat gravierende Folgen, berichtet Oliver Schosch.
Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters war mit dabei, als die Flüchtlinge an diesem Mittwoch aus der Unterkunft in Kocs bei Budapest auf die Straße gesetzt wurden. Etwa 50 Flüchtlinge, vor allem Frauen und kleine Kinder, kauern auf dem Bürgersteig vor der Unterkunft. Überall stehen Koffer und Kinderwagen. Ein kleines Mädchen schläft in eine Wolldecke eingewickelt auf einem großen Reisekoffer. Es sind Roma-Familien aus der Ukraine. Eine der Frauen, Anna Lokatosch, wirkt ziemlich verzweifelt. Sie erzählt in perfektem Ungarisch: Wir sitzen hier seit heute Morgen um 8 Uhr und niemand sagt uns, ob uns irgendjemand helfen wird oder ob wir hier draußen schlafen müssen mit den Kindern. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie ist es überhaupt zu dieser Lage gekommen? Die Roma gehören zur ungarischen Minderheit in der Ukraine. Der ungarische Premier Viktor Orban hat sich in der Vergangenheit immer wieder für die Ungarn im Ausland stark gemacht. So gab es für die Ungarn, die in der Ukraine vor allem im Südwesten, in der Grenzregion zu Ungarn, Transkarpatien wohnen, die doppelte Staatsbürgerschaft und ungarische Pässe. Gegen den Willen der ukrainischen Regierung. Orban wollte damit mehr Einfluss und auch neue Wähler gewinnen. Als dann in der Ukraine der flächendeckende Krieg ausbrach, sind viele Vertreter der ungarischen Minderheit nach Ungarn gekommen, darunter auch die Roma-Familien mit ihren ungarischen Pässen. Die Roma sind nun mit am längsten in den ungarischen Flüchtlingsheimen geblieben, weil sie anders kaum Fuß fassen konnten. Sie schlagen sich mit Bauarbeiter und Putzjobs durch, doch sie sahen sich bis zuletzt auf die kostenlose Unterbringung in den Flüchtlingsheimen angewiesen. Und das hat nun die ungarische Regierung gestoppt. Der Leiter von Viktor Orbans Staatskanzlei, Gergely Gulyás, begründete es in einer Regierungspressekonferenz so: Hierzulande hat sich eine Praxis entwickelt, dass 4000 Menschen von Geldern des ungarischen Staats leben, ohne dass sie eine Arbeit aufnehmen. Es stimmt nicht, dass es unmöglich ist, in Ungarn einen Job zu finden. Wer will, der kann arbeiten. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass tausende Flüchtlinge, vor allem Frauen und kleine Kinder, mit nur wenigen Wochen Vorwarnung auf die Straße gesetzt wurden. An diesem Mittwoch wurde das Regierungsdekret umgesetzt. Aniko Borkonyi, die Leiterin des Flüchtlingsprogramms des ungarischen Helsinki-Komitees, ist vor das Flüchtlingsheim in Kocs gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. 2.000 bis 3.000 Leute sind heute auf einen Schlag obdachlos geworden, wegen dieses Regierungsdekrets. Der Leiter der Flüchtlingsunterbringung hat nun keinen Vertrag mehr mit dem ungarischen Verteidigungskomitee über die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen. Dabei genießen die meisten von ihnen vorübergehenden Schutz. Immerhin hat der Unterkunftsbetreiber den Familien für heute Essen gegeben. Wir telefonieren jetzt verschiedene soziale Organisationen ab, ob jemand die Familien aufnehmen kann. Aber es sieht schlecht aus. Wir haben viele kleine Kinder hier. Das ist eine schwierige Situation für die Familien. Die Gegend, wo die Roma überwiegend herkommen, der Südwesten der Ukraine, wird zwar nicht direkt beschossen, doch Mütter wie Anita David haben trotzdem Angst, in die Ukraine zurückzukehren. Sie werden unsere Jungen einziehen und an die Front schicken. Sie sind erst 17 und 18 Jahre alt. Mittlerweile gibt es Meldungen, dass sich die Malteser um die Unterbringung der Flüchtlinge kümmern.
Ungarn stoppt vorerst Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge, Oliver Schosch. Und zum Schluss dieser Sendung gehen wir ins Behandlungszimmer einer Praxis oder wahlweise ins Krankenhaus. Wer dort einen Arzt aufsucht, hofft auf Heilung seiner Krankheit. In wenigen seltenen Fällen jedoch sind Patienten nach einer Behandlung kränker als zuvor. Irrtümer im OP oder Behandlungsfehler. Bislang ist der Nachweis für die Betroffenen oft schwierig. Jetzt fordert der zuständige medizinische Dienst der Krankenkassen eine Meldepflicht. Mehr dazu von Johannes Kuhn.
2023 wies der medizinische Dienst der Krankenkassen 3.160 Behandlungsfehler nach, die zu Gesundheitsschäden führten. Insgesamt hatte die Organisation 12.500 Gutachten angefertigt. In gut jedem vierten Fall bestätigt sich also der Verdacht der betroffenen Patienten oder Angehörigen. 75 der erfassten Behandlungsfehler endeten tödlich. Die Zahlen bewegen sich damit mehr oder weniger auf dem Niveau der Vorjahre. Doch die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, sagt Stefan Gronemeyer, der Vorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund.
Aus wissenschaftlichen Studien wissen wir, dass es in etwa 1% aller stationären Behandlungen zu Fehlern und vermeidbaren Schäden kommt. Das bedeutet, dass wahrscheinlich jedes Jahr über 150.000 Patientinnen und Patienten von einem Behandlungsfehler betroffen sind.
Nach dieser Rechnung wären jährlich 17.000 Todesfälle vermeidbar. Deshalb fordert der medizinische Dienst bereits länger eine Meldepflicht für Behandlungsfehler. Die soll vor allem sogenannte Never-Events verhindern. Fehler also, die niemals passieren dürften. Von ihnen zählte der medizinische Dienst 2023 insgesamt 151. Darunter auch dieser Fall, von dem Christine Adolf vom Medizinischen Dienst Bayern berichtet.
Eine 39-jährige Patientin wird wegen einer Eierstockzyste operiert. Im OP kommt es aber zu einer Verwechslung und statt der Operation der Eierstockzyste wird die Patientin sterilisiert. Das heißt, es handelt sich hier um eine wirklich schwere Schädigung, denn die Frau ist nun unfruchtbar mit 39 Jahren.
Falsche Medikamente oder falsche Behandlungsmethoden, Verwechslungen bis hin zu im Körper vergessenen OP-Materialien. Die Palette der gefundenen Behandlungsfehler ist groß und auf verschiedenste Bereiche verteilt. 2/3 der betroffenen Patienten erlitten vorübergehende Gesundheitsschäden. Bei knapp 30% war der Schaden dauerhaft. Oft geht es bei Behandlungsfehlern um Operationen in Krankenhäusern. Wer glaubt, betroffen zu sein, kann sich an seine Krankenkasse wenden. Christine Adolf.
Wir brauchen als medizinische Dienste für das Sachverständigengutachten sämtliche Behandlungsunterlagen. Außerdem ist es immer hilfreich, wenn der Betroffene ein Gedächtnisprotokoll anfertigt, damit man sich noch erinnern kann im Laufe der Zeit. Danach rekonstruieren wir, die Gutachterinnen und Gutachter, das Behandlungsgeschehen.
In 2.679 der Fälle war die Behandlung nachweislich Ursache für einen Gesundheitsschaden. Daraus ergeben sich also Schadenersatzansprüche. Internationale Studien zeigten vor allem einen entscheidenden Faktor, der Behandlungsfehler begünstige, so Gronemeyer.
Ganz viel von Verwechslungen und auch Medikationsfehlern und so weiter sind Kommunikationsprobleme. Das heißt, die Abläufe und die Prozesse sind nicht richtig strukturiert.
Der medizinische Dienst kritisiert in diesem Zusammenhang die fehlende Fehlerkultur in Deutschland, insbesondere in Praxen und Pflegeheimen. Gronemeyer spricht in diesem Zusammenhang von einer schwarzen Peterkultur.
wo also gesagt wird, wenn ein Fehler passiert ist, dann hat ein Einzelner versagt und ansonsten wird aber festgehalten an dieser, ich nenne es mal so etwas romantisch verklärenden Haltung, dass sozusagen das Arztideal beinhaltet, dass keine Fehler gemacht werden.
Andere Länder seien hier auch durch Meldepflichten schon weiter. Dort verfolge man eine Sicherheitskultur, in der vor allem die Prozesse analysiert würden, die zu Fehlern führen.
Der Bericht aus Berlin von Johannes Kuhn am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer fürs Zuhören und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.